Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die Live-Entertainment-Branche hat sich von ihrem verordneten Stillstand in der Corona-Pandemie erholt und verzeichnet mittlerweile wieder Rekordbesucherzahlen. Das berichtet Peter Schwenko, einer der führenden Konzertmanager des Landes, der sich im Frühjahr nach 46 Jahren aus der CEO-Rolle der von ihm gegründeten Deutsche Entertainment AG zurückgezogen hat. Mit ihm habe ich über die Transformation sowohl seines Unternehmens als auch des Geschäftszweigs insgesamt gesprochen. Zentral für den Wandel der Branche ist seines Erachtens die aus Sicht der KünstlerInnen gestiegene Bedeutung des Live-Geschäfts.
Und der entscheidendste Wandel vielleicht ist, dass wir in den 80er, 90er und Nullerjahren noch eigentlich die Hilfsarbeiter der Plattenindustrie waren. Das Geld verdienten Künstler erst mit Vinylplatten, dann mit CDs. Dann wurde eine ganze Zeit lang die Musik gestohlen, als das Internet kam. Heute können sie mit dem Streaming auch nicht mehr sehr viel Geld verdienen. Da müssen sie schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sein, sie als Künstler Geld verdienen. Und der größte Shift eigentlich ist, dass die Margen für Veranstalter erheblich geringer geworden sind im Laufe der Jahre, weil die Künstler ihr Geld heute eben live verdienen zu, sagen wir mal, 90 oder vielleicht sogar 92%, 93%. Und diese Abhängigkeit vom Live-Geschäft zusammen mit den steigenden Kosten durch den gigantischen Aufwand haben eben dazu geführt, dass wir heute, wenn wir über den Wandel dieser Branche reden, eben auch darüber reden, dass sie als Veranstalter heute nicht mehr alleine mit Musikveranstaltungen ihr Geld verdienen können, sondern auch auf andere Segmente ausweichen müssen.
Ja, lieber Herr Schwenko, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen über den Wandel des Live-Entertainment-Geschäfts im Laufe der Zeit sprechen. Lassen Sie uns zunächst zurückblicken. Wie kamen Sie eigentlich zu Ihrer Rolle als einer der führenden Konzertveranstalter Deutschlands?
Ja, Gott sei Dank in Europa inzwischen, aber es war Zufall. Ich habe neben der Schule Gitarrenunterricht gegeben und festgestellt, dass nach 2 Jahren meine Schüler schon immer besser Gitarre spielen konnten als ich. Ich habe also die Karriere als Musiker auf die Seite gelegt und habe durch Zufall, weil ich damals Autos kaufte, die ein bisschen schick machte und dann weiterverkaufte, jemanden bei einer Konzertagentur in Hamburg kennengelernt, der zu mir sagte, wenn du Autos in Ordnung bringen kannst, kannst du auch fahren. Willst du nicht mal ein paar Künstler fahren? Und dann habe ich, was weiß ich, Deep Purple und andere gefahren und habe dann, nachdem ich mit der Schule fertig war und meine Eltern sagten, du kannst dir jetzt ein Jahr überlegen, was du werden willst. Und bei uns in der Familie konnte man entweder Arzt oder Jurist werden. Und Arzt wollte ich nicht werden wegen des Blutes. Und Jurist, weil ich dachte, da muss man immer so früh aufstehen. Und dann bin ich mit vielen Künstlern als sogenannter Tourneeleiter unterwegs gewesen. Und einer meiner Lieblingskünstler zur damaligen Zeit war Hans-Dieter Hüsch, das schwarze Schaf vom Niederrhein. Und Hans-Dieter und ich war 20 und Hans-Dieter war viel, viel älter und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich hatte so einen alten 220er Mercedes Diesel, der hatte einen riesigen Kofferraum und da passte seine Hammond-Orgel rein. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich damals den Job gekriegt hatte. Und dann sind wir eben stundenlang zusammen unterwegs gewesen und haben eine wirklich ganz, ganz angenehme Beziehung über viele, viele Monate gehabt. Und da habe ich gedacht, wenn du solche Leute kennenlernst in dieser Branche, dann willst du in diese Branche gehen. Ich habe aber nie wieder jemanden kennengelernt wie Hans-Dieter Hüsch.
Ich wollte aber daran anknüpfend auch fragen, welche Tourneen für Sie geschäftlich, aber auch persönlich die Highlights waren.
Ja, also ich mache das ja jetzt seit fast 50 Jahren und sag mal so von ABBA bis Zappa haben wir wirklich eigentlich alle gehabt. Hilfreich, weil es uns als nationalen Veranstalter positionierte, waren sicher die Rolling Stones seit 98. Interessant waren die großen Tourneen mit Anna Netrebko und teilweise mit Placido Domingo und Rolando Villazón, weil wir die Klassik eben sehr popularisiert haben, eine Zeit lang auch Lang Lang und Jonas Kaufmann und andere Künstler, die wirtschaftlich erfolgreich waren, auch Hardrock-Tourneen wie Kiss und Iron Maiden, aber eben auch chinesischer Nationalzirkus und andere Dinge. Wir haben frühzeitig versucht, die ganze Bandbreite eigentlich zu zeigen. Aber diese Einzelshows, glaube ich, waren immer so die besonderen Highlights. Barbara Streisand in der Waldbühne, ihr erstes Konzert in Deutschland überhaupt, für das ich jahrelang gekämpft habe. Man kann sie eigentlich nicht nennen, alle. Wir haben in der Zwischenzeit ungefähr 6.500 Veranstaltungen im Jahr. Und früher waren es mal weniger, aber wenn Sie die alle zusammennehmen über den Zeitraum von fast 50 Jahren, kommt schon einiges zusammen.
Bei uns im Podcast geht es ja um Dinge, die sich im Zeitverlauf verändern, die sich wandeln. Was sind so die wichtigsten Dinge, die sich in diesem Business in der langen Zeit verändert haben?
Also ich würde sagen, zunächst einmal hat sich die Branche, die eigentlich so ein Mom-and-Pop-Business gewesen ist, so am liebsten vom Küchentisch aus zu zweit. Mutti nahm das Telefon ab und verteilte die Eintrittskarten und Vater kümmerte sich um den Ankauf von Künstlern und der Sohn wuchs rein, als technischer Leiter die Veranstaltung umzusetzen. Das ist in der Zwischenzeit sehr viel größer geworden. Es ist eine Industrie geworden. Sie hat sich erheblich verprofessionalisiert. Als ich anfing, Mitte der 70er Jahre, fielen noch viele Konzerte aus, weil es gar nicht klar war, ob es gut genug verkauft war. Und man darf auch nicht vergessen, das waren die Zeiten von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Legendär die Jimi Hendrix-Konzerte, die nicht stattgefunden haben. Legendär die Janis Joplin-Konzerte, weil sie statt einer Flasche Southern Comfort 2 getrunken hatte. Das ist sehr, sehr, sehr professionell geworden. Das ist heute eine Industrie. Und man darf ja nicht vergessen, der Rock'n'Roll ist genauso alt wie ich. Der Rock'n'Roll begann am 9. April 1954 mit Bill Haley's Rock Around the Clock. Und da haben wir eine Zielgruppe gesehen, die war 18 bis 28. Und in der Zwischenzeit ist die Zielgruppe von Peter Maffays Anouk oder Tabaluga, das geht vielleicht mit 5 oder 6 Jahren los, über Disney on Ice für Kinder. Und ganz oben am Ende der Skala steht dann vielleicht noch André Rieu. Das geht dann bis in die 90er hoch. Und diese 50, 60 Jahre zusätzliche Geburtenjahrgänge, die dann noch treffen darauf, dass sie heute bei einem Rolling Stones Konzert eben 4 Generationen haben in der Zwischenzeit. Also wer in den 60er Jahren Beatles oder Rolling Stones, das war ja die Fraktion, wer dazu gehörte, der geht heute eben noch zu Paul McCartney oder zu den Rolling Stones. Wir haben also die Zielgruppen nie verloren, aber ganz viel hinzugewonnen. Und deswegen ist das heute eine Multimilliardenindustrie. Diese Milliardenindustrie hat meiner Meinung nach 3 Dinge getan. Sie hat erstens sich erheblich verprofessionalisiert. Eine Eintrittskarte ist ein Versprechen, sage ich seit 50 Jahren. Das Versprechen musst du halten. Und wenn alle die Versprechen halten, dann ist es nicht mehr entscheidend, wann das Konzert stattfindet, sondern wann es in den Vorverkauf geht, damit ich überhaupt eine Karte bekomme. Das Zweite, wir sind natürlich im Wettstreit gewesen mit dem Fernsehen, mit großen Kinofilmen und anderen Dingen. Der Aufwand ist sehr viel größer geworden. In den frühen Jahren gab es links eine Lampe, rechts eine Lampe, hinten stand eine Marshallbox, vorne stand ein Mikrofon und auf ging's mit dem Rock'n'Roll. Heute sind es gigantische, riesige, sehr aufwendige Shows. Einer der Gründe, glaube ich, warum die Branche eben überhaupt noch weitere Fans sichern konnte. Und der entscheidendste Wandel vielleicht ist, dass wir in den 80er, 90er und Nullerjahren noch eigentlich die Hilfsarbeiter der Plattenindustrie waren. Das Geld verdienten Künstler erst mit Vinylplatten, dann mit CDs. Dann wurde eine ganze Zeit lang die Musik gestohlen, als das Internet kam. Heute können sie mit dem Streaming auch nicht mehr sehr viel Geld verdienen. Da müssen sie schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sein, sie als Künstler Geld verdienen. Und der größte Shift eigentlich ist, dass die Margen für Veranstalter erheblich geringer geworden sind im Laufe der Jahre, weil die Künstler ihr Geld heute eben live verdienen zu, sagen wir mal, 90 oder vielleicht sogar 92%, 93%. Und diese Abhängigkeit vom Live-Geschäft zusammen mit den steigenden Kosten durch den gigantischen Aufwand haben eben dazu geführt, dass wir heute, wenn wir über den Wandel dieser Branche reden, eben auch darüber reden, dass sie als Veranstalter heute nicht mehr alleine mit Musikveranstaltungen ihr Geld verdienen können, sondern auch auf andere Segmente ausweichen müssen.
Jetzt hat aber die Corona-Pandemie einen gewaltigen Einschnitt gerade für Ihre Branche gebracht gehabt. Sind die Besucherzahlen seither mittlerweile wieder auf dem Niveau vor der Pandemie?
Ich würde sagen, sie sind 15-20% drüber. Mhm. Wir haben ja 2 Jahre in Anführungszeichen Berufsverbot gehabt, wenn man so will. Wir haben uns langsam wieder erholt. In dem ersten Jahr nach der Pandemie, es gab eindeutig noch Skepsis, die ja in Teilen auch medial und politisch begleitet wurde. Das ist Gott sei Dank in der Zwischenzeit erledigt. Wir sehen jetzt ein Nachholbedürfnis. Haben wir im letzten Jahr schon gesehen, sehen wir in diesem Jahr auch noch. Und wir sehen etwas anderes, was sehr interessant ist, glaube ich. Dadurch, dass, sage ich jetzt mal, von Netflix bis TikTok, wir in der Zwischenzeit ein Überangebot an jeglicher Form von Unterhaltung und Kommunikation auf dem Screen haben, gibt es zunehmend eine, nicht nur Bereitschaft, sondern eine Sehnsucht der Leute, mal wieder mit richtigen Leuten in einem richtigen, ehrlichen Raum und nicht nur in einem virtuellen Umfeld zusammenzukommen. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum live nicht nur live ist, es ist auch nicht kopierbar, aber live ist eben auch das Zusammensein mit anderen Leuten und das sind dann in der Regel Gleichgesinnte und das hat dazu geführt, dass nach dem Nachholeffekt in 23 jetzt vielleicht insgesamt die Zahlen in 24 nochmal um 15-20% hochgehen. Wir haben einen echten Boom.
Dann hat auch das Kriegsgeschehen und die Preissteigerungen, die wir danach gesehen haben, Sie, also Ihre Branche, nicht wirklich beeinträchtigt?
Ja, wenn man jetzt die gesamte Branche nimmt, dann stellt man natürlich fest, dass die Pandemie heute noch ihre Auswirkungen hat. Wir haben europaweit ca. 25% der Leute verloren, die in dieser Branche tätig gewesen sind. Das sind ja vielfach auch Leute gewesen, die eigentlich mal anständige Berufe in Anführungszeichen gelernt haben.
Als Mitarbeitende verloren.
Als Mitarbeitende verloren. Mhm. Die sind weg, die sind wieder zurück. Wenn sie aus Leidenschaft jahrelang auf Tournee waren, weil sie am Mischpult gesessen haben und den Ton gefahren haben oder das Licht oder es einfach cool fanden, auf Tournee zu sein und 2 Jahre Berufsverbot hatten und dann wieder zu SAP zurückgegangen sind oder irgendwelche anderen Dinge machen, dann stellen sie fest, es ist gar nicht so schlimm, wenn man jeden Abend um 18 Uhr nach Hause kommt. Ja, und das hat auch seinen Reiz, ein geregeltes und ein Familienleben zu haben. Die sind weg. Das hat dazu geführt, dass diese Verknappung am Personal nicht nur überall, sondern bei uns in der Branche besonders, deshalb, weil wir eben wirklich Berufsverbot hatten, die sind weg. Die, die da sind, kriegen mehr Geld, müssen auch mehr leisten. Das ist auch im Grunde genommen in Ordnung. Und das hat zu der erheblichen Kostensteigerung beigetragen. Alle anderen wollen auch mehr Geld. Die GEMA, die Stadien, die großen Hallen. Aber es fokussiert sich sehr auf das, was man vielleicht zumindest im Musikbereich Stars nennen könnte. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass die Kosten höher sind und die Budgets für kleine Musikclubs und für kleine Festivals weg sind. Und wir haben in Europa sicherlich in diesem Jahr in einer Größenordnung von 200 bis 250 Festivals, kleine, mittlere Festivals, 15, 15, 20, 25.000 Leute, die aufgegeben haben oder aufgeben werden oder angekündigt haben, aufzugeben, weil sie eben keine 30.000 Leute 60 Euro mehr kriegen. Und selbst wenn sie sie hätten, würden sie immer noch Geld drauflegen, weil die Kosten so exorbitant gestiegen sind.
Rückläufige Margen, haben Sie schon gesagt. Was lohnt sich wirtschaftlich gesehen eigentlich eher, Klassik oder Pop?
Das kommt immer drauf an. Ich sag mal, in den 90er und 2000er, als wir diese Klassik-Initiative gemacht haben, hat sich Klassik wirklich sehr gelohnt. Die Pop-Margen und die Rock-Margen sind deswegen so niedrig, weil die Künstler immer mitverdienen. Es gibt heute keinen Künstler mehr wie in den frühen 70er und 80er Jahren, der für eine Festgage auftritt, sondern der Künstler ist immer beteiligt. Manchmal sogar mit über 90% der Erlöse, die auf einer Veranstaltung nach Kosten anfallen. Ich glaube, es gibt andere Segmente, in die wir gegangen sind. Family Entertainment beispielsweise, von Disney on Ice bis zu anderen Sachen, das lohnt. Spoken Word, da sind wir Marktführer in Europa, in der Zwischenzeit lohnt. Ob es jetzt ein Abend mit Otto Lengi ist oder ob das die Lit Cologne ist oder was jetzt nach Hamburg kommt, die Elblit. Dieses ganze Segment von Frank Schätzing über A.B. Kerkeling bis zu einem Abend mit Robert Habeck und Michel Friedmann. Das ist das, was die Leute interessiert. Das ist auch das, was zwar viel niedrigere Eintrittspreise hat, aber eben auch kein Gregor Gysi, der jetzt prozentual an den Einnahmen beteiligt ist, wenn er sich am Abend mit irgendjemandem anderen streitet. Und das Ausstellungssegment ist sehr gut. Wir haben jetzt gerade angekündigt, wir bringen jetzt Tim Burtons Labyrinth nach Berlin. Sehr, sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung, die in Paris, Brüssel und in Madrid gewesen ist. Das sind Segmente, die sich dann mehr lohnen. Aber insgesamt ist es so, dass sie müssen eben einen Apparat vorhalten für alle diese Veranstaltungen. Und wenn sie den dann auf möglichst breite Rücken schultern können, dann bleibt am Ende des Tages schon auch noch ein bisschen was über.
Aber insofern haben Sie ja sehr, sehr stark diversifiziert. Ist es richtig, dass das Tourneegeschäft immer noch umsatzmäßig zumindest den Schwerpunkt darstellt?
Ja, das liegt auch daran, dass wir in England so stark sind. Wir sind inzwischen in England stärker als in Deutschland und in der Schweiz mit zwei Standorten auch sehr stark. Die Tourneen machen halt riesige Umsätze und haben geringere Margen. Aber insgesamt geht es ja am Ende des Tages auch darum, etwas für das Ticketing zu tun. Und da ist es dann wirklich nicht relevant, ob es sich jetzt um Till Lindemann oder die Potsdamer Schlossernacht handelt.
Warum ist eigentlich das Ticketing ein so heiß umkämpfter Markt? Man hört ja von vielen Anbietern, die genau darauf abstellen.
Das liegt daran, dass das Ticketing einfach höhermargig ist. Und das liegt wiederum darin, dass das erst, wenn Sie ein eigenes Ticketsystem betreiben, und wir machen das mit myticket.de in Deutschland und mit Gigantic und myticket.co.uk in UK beispielsweise. Die erste Karte ist sehr, sehr teuer, aber die letzte Karte kostet eben im Verhältnis dazu nur noch sehr wenig. Das Geschäft ist skalierbar und deswegen werden eben auch von den Mitbewerbern im Ticketing eben höhere Margen erzielt. Und dazu können sie über diesen Weg natürlich das neue Gold sammeln, nämlich Data.
Und in dem Zusammenhang natürlich die Frage, die jetzt in ganz vielen Podcasts auftaucht, künstliche Intelligenz, wie verändert die Ihr Geschäft?
Ja, wir sind in einem People's Business und ich habe noch kein KI-Angebot gesehen, was in der Lage wäre, Paul McCartney zu überzeugen, mit mir auf Tournee zu gehen. Das wird auch nicht kommen. Ich denke, was KI tut, ist, KI beschäftigt sich und hilft uns, sich zu beschäftigen mit einer faireren Verteilung von Eintrittskarten. Dazu gehört natürlich auch Dynamic Pricing, dass wir eben in der Lage sind, nicht nur einen Teil der zusätzlichen Nachfrageerlöse für und im Namen des Künstlers abzuschöpfen, sondern dass wir eben auch in der Lage sind, ein bisschen moderner in unserer Vermarktung zu werden. Wir sagen in Wirklichkeit ja seit 70 Jahren, wenn da 15 Euro auf der Eintrittskarte steht, dann kostet die 15 Euro und plötzlich wandert sie im Schwarzmarkt und kostet 60 Euro. Dynamic Pricing sorgt dafür, wie im Flugzeug, der erste Sitzplatz nach Mallorca kostet 19 Euro und der letzte kostet 475 Euro. Mit Hotels ist es genauso, wenn es Richtung ausgebucht geht, kosten die letzten Zimmer am meisten. Und das machen wir bei Eintrittskarten zunehmend auch, um eben auch sicherzustellen, dass die Gelder, die zusätzlich erlöst werden, eben dem Künstler und dem Veranstalter zukommen und nicht irgendeiner Schwarzmarktbude.
Und gelingt das auch? Können Sie den Schwarzmarkt auch bei den sogenannten Top-Veranstaltungen austrocknen?
Wir, glaube ich, sind mit Frontrunner, mit unserem Künstler Ed Sheeran zusammen und anderen. Wir können das in Teilen tun, indem wir eben zwei Dinge machen. Das erste ist, wir sorgen dafür, dass Eintrittskarten, die nicht über legale Systeme erworben worden sind, dass die Eintrittskarten keinen Zutritt bekommen. Das funktioniert immer besser, aber immer noch nicht gut genug, ehrlicherweise. Das zweite ist, wir versuchen sicherzustellen, dass der Kunde versteht, dass er in Wirklichkeit den Künstler betrügt, wenn er seine Eintrittskarte woanders kauft. Aber am Ende des Tages können Sie davon ausgehen, und die Zahlen, die wir haben, sind vom letzten Jahr und es wird sich nicht sehr verbessert haben. Der globale Schwarzmarkt für Konzerttickets liegt in einer Größenordnung von 10 Milliarden Dollar. Es ist gigantisch.
Oh, das ist wirklich eine Riesenzahl, ja. Aber weil wir schon bei den hohen Zahlen sind, was uns unsere Studierenden im Vorfeld auch gesagt haben, dass die Preise für manche Konzerte für sie nicht mehr zu bezahlen sind. Sehen Sie Obergrenzen für die Eintrittspreise bei Konzerten oder können manche KünstlerInnen, Taylor Swift zum Beispiel, quasi jeden Preis aufrufen?
Ich fürchte, das ist quasi jeden Preis, aber das ist natürlich nur die Spitze des medialen Eisbergs, den man jetzt sieht. Ja, das sind so 5, 10 oder 20 erfolgreiche Künstler, die das nahezu tun können. Ansonsten denken wir wirklich beim Pricing jeder einzelnen Veranstaltung sehr sorgfältig darüber nach. Ja, ob wir jetzt 32 oder 36 Euro nehmen können oder 68 oder 72 Euro nehmen können. Ich glaube, insgesamt kostet eine Eintrittskarte für ein Konzert, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zum Fußball oder zur Formel 1, immer noch verhältnismäßig wenig. Es gibt aber, und das nehmen wir zur Kenntnis, es gibt so ein aus den 60er, 70er und 80er Jahren kommendes Gefühl, Kultur für alle, muss alles umsonst sein oder muss günstig sein oder sonst irgendwie was. Und in dem Zusammenhang verweisen wir immer darauf, wir bekommen keinerlei Subventionen, wir werden nicht unterstützt. Im Gegenteil, wir zahlen für jedes Plakat, was wir aufhängen, zusätzliche Gebühren. Wir zahlen für jede Halle, die wir anmieten, ins städtische Säckel. Wir zahlen, haben Genehmigungskosten. Wir haben eine GEMA, die explodiert ist in den letzten Jahren. Wenn Sie so ein Stadion spielen, mit 60.000 Leuten kann es Ihnen auch mal passieren, dass Sie ganz leicht eine GEMA-Rechnung über 120.000 Euro haben. Das heißt, jeder ist mit 2 Euro in der Eintrittskarte bei der GEMA dabei. Wir können als Unsubventionierte uns nur an den kostenorientieren und tragen das Risiko einer Veranstaltung. Wir werden nicht in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass sich jeder eine leisten kann. Zumindest nicht diese. Wir werden aber dafür sorgen können, dass es immer Angebot gibt, was sich jeder leisten kann.
Jetzt sprachen wir eben über die Diversifikation. Die DEAG hatte sich ja auch mal mit dem Musical-Anbieter Stella auf ein anderes Feld begeben. Das war jetzt nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Wo lagen damals die Ursachen?
Ich glaube, die wichtigste Ursache lag darin, dass ziemlich kurz nach der Übernahme der Stella es 9/11 gab. Wir durch die Anschläge auf die Tower in New York 3 Punkte hatten. Das erste, Ausländer reisten nicht mehr. Es gab Code Red in Amerika, das darf man nicht vergessen. Das zweite war, dass das Stella-System war gebaut auf Wiederverkäufer, also Busfahrer, die 60 Karten kauften, und um sie dann sozusagen in ihrer Regionalstruktur zu verkaufen. Das Geschäft brach quasi innerhalb von 2 Monaten komplett zusammen. Und das dritte war sicherlich, dass ich damals noch nicht gelernt hatte, dass man von allem immer das Schlechteste als Szenario rechnen muss und davon dann noch das Doppelte. Also es geht darum, dass man Worst-Case-Szenarien rechnet. Nun konnte das keiner rechnen, aber heute sind wir unternehmerischer, das ist ja jetzt 25 Jahre her, sicherlich auch vorsichtiger. Man muss das Worst-Case einfach mal rechnen.
Hatten Sie damals Existenzangst, wenn ich das fragen darf?
Ja, unbedingt. Also es war so, dass ich den Kauf der Stella privat für die Gesellschaft zwischenfinanziert hatte, und plötzlich explodierte das ganze Ding und ich stand da und hatte einen ordentlichen 2-stelligen Millionenbetrag an Schulden für die Zwischenfinanzierung und habe die Banken damals überreden können, zu sagen, dass für jeden Euro, den die Banken stehen lassen, gebe ich auch 1 Euro, entweder als Sicherheit oder in Geld. Und das ist schon eine Diskussion auch innerhalb der Familie gewesen, dass ich gesagt habe, wenn wir jetzt etwas falsch machen, dann fangen wir wieder von vorne an. Und ich will es aber richtig machen, weil es ist mein Unternehmen. Ich habe das gegründet, ich habe das groß gemacht. Ich kann jetzt nicht einfach eine Insolvenz hinlegen, und wenn ich keine Insolvenz hinlegen will, dann muss ich ans private Geld. Das waren schon Existenzsorgen.
Nun ist es ja in den letzten 20, 25 Jahren dann in die sehr positive Richtung gegangen mit der DEAG, und jetzt ist auch wieder von einem Börsengang die Rede. Was ist die Motivation dafür?
Naja, die Motivation ist, dass dieses Geschäft ist sehr liquiditätsintensiv. Sie müssen Künstlern Vorauszahlungen leisten. Das können wir aus der laufenden Liquidität immer leisten. Aber wir sind eben nach wie vor mitten in einem Konsolidierungsprozess. Dieser Konsolidierungsprozess heißt, dass die Segmente, in denen sie stark sind, in denen müssen sie sich verstärken. Wir sind zum Beispiel der 2. größte Veranstalter in UK mit Büros in London und Manchester, aber eben auch in Edinburgh und in Dublin, was ja zur EU gehört. Wir sind in der Schweiz sehr, sehr stark aufgestellt, aber andere wollen da auch stark aufgestellt sein. Deswegen muss man zusätzliche Akquisitionen machen. Und um zusätzliche Akquisitionen in neue Märkte machen zu können, kann man in der Regel den eigenen Cashflow nicht ausschließlich anzünden, sondern sie müssen eben entweder sehe ich Bankenfinanzierung holen, die sind teuer, oder sie müssen eine Equity-Finanzierung haben, die im Zweifelsfall dann eben zwar Shares abgibt, aber weniger kostet. Und das ist im Grunde genommen ist der Grund. Die DEAG ist jetzt so eine gute 300-Millionen-Euro-Company und wir wollen eigentlich auch 500 Millionen Euro. Und dazu werden wir externes Geld brauchen, was uns nicht geliehen wird, sondern was in Equity geht. Und da gibt's jetzt unterschiedliche Wege. Wir denken im Moment noch drüber nach, ob der Börsengang der richtige ist. Wir waren ja mal an der Börse. Aber es gibt da 2, 3 unterschiedliche Optionen, wie gesagt, Wachstum ist angesagt, neue Märkte sind angesagt. Wir sind in einigen Segmenten einfach so stark, in Sportwear zum Beispiel und im ganzen EDM-Bereich, also Electronic Dance Music mit Nature One und Airbeat One und diesen ganzen großen Festivals, die jetzt ab übernächste Woche wieder beginnen, wo wir 50, 60, 70.000 Leute haben. In dem Segment möchten wir auch gerne noch ein bisschen wachsen.
Jetzt haben Sie nach, ich glaube, 46 Jahren sich aber aus der CEO-Rolle zurückgezogen, agieren in Anführungszeichen nur noch als Senior Advisor. Hätte es Sie nicht doch gereizt, sozusagen diese nächste Stufe, Börsengang oder eine Alternative, noch mitzugestalten?
Naja, ich bin ja Aktionär und gestalte schon noch mit. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt 70 geworden. Ich habe eine tolle große Familie mit 5 Kindern und dazu gehören 5 Schwiegerkinder und dazu gehören 8 Enkelkinder. Ich habe einen sehr schönen kleinen Freundeskreis. Ich habe Dinge, die mich maßlos interessieren außerhalb unserer Branche und bin, sage ich mal, sehr gesund und sehr fit unterwegs und habe jetzt vielleicht 10 wirklich richtig gute Jahre, wo ich alles machen kann. Golf spielen, Enkel ausführen und Motorboot fahren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass mich das alles nicht interessiert. Ich habe das alles gehabt, aber ich kriege das andere jetzt dazu. Ich habe auch nicht schlecht gelebt und habe es immer gut gehabt. Aber ein bisschen mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind, macht schon Sinn. Und ich habe Detlef Connett vor 10 Jahren von der Anschutz Entertainment Group zu uns ins Unternehmen geholt und er ist jetzt mein Nachfolger als CEO und wir stimmen uns sehr, sehr eng ab. Auch die weitere Abstimmung mit dem Aufsichtsrat ist absolut konform in jeder Beziehung und ich habe einfach ein bisschen mehr Zeit und ich muss auch nicht mehr immer ans Telefon gehen, wenn es klingelt, weil ich weiß, wenn ich nicht rangehe, werden sie schon jemand anderen finden, der das Problem lösen muss.
Dann darf ich vielleicht noch 2, 3 andere persönliche Fragen stellen. Sie saßen nämlich 5 Jahre lang im Berliner Abgeordnetenhaus. Was war Ihr wichtigster Lerneffekt?
Ich wollte gerne wissen, wie Politik funktioniert, wie politische Strukturen funktionieren, wie Politiker zu Entscheidungen kommen, und was im Grunde genommen das für Menschen sind, die in die Politik gehen. Ich kannte den Unterschied zwischen einem Fraktionschef und einem Fraktionsgeschäftsführer nicht. Was ich gelernt habe, ist vielleicht 3, 4 Dinge. Das erste, die Entscheidungen werden in den Ausschüssen gefällt, und zwar nahezu ausschließlich in den Ausschüssen, manchmal in der Wandelhalle, aber in der Regel in den Ausschüssen. Und was im Parlament passiert, ist einfach nichts weiter als eine Theateraufführung fürs Publikum, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um mal zu erklären, wie man zu welcher Entscheidung gekommen ist. Aber Entscheidungen fallen in den Ausschüssen. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, dass es gibt 10% der Leute, die in der Politik sind, die sind sehr engagiert, sehr qualifiziert, sehr dem Land oder dem Gemeinwohl verpflichtet und über jeden Zweifel erhaben. Es gibt vielleicht weitere 15%, die sind sehr engagiert, könnten woanders sehr viel mehr Geld verdienen, aber sind in der Politik, weil sie Dinge bewegen wollen und weil natürlich auch die Macht, die Insignien der Machtapparat dazu gehört. Und die anderen 75%, so leid es mir tut, sind auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht vermittelbar.
Hartes Urteil. Wenn Sie einen Wunsch an die Politik frei hätten, welcher wäre das? Ein Wunsch?
Weniger Regulierung in einer mehr marktwirtschaftlich orientierten Welt in Deutschland, bei der sich Arbeit wieder lohnen muss, wenn Sie mir den Wunsch in einem Satz gestatten.
Mit welchem der von Ihnen betreuten KünstlerInnen würden Sie gerne einen Urlaub verbringen?
Herrje. Also ich habe schon mal einen Urlaub mit Till Brönner verbracht. Der ist sehr klug, sehr gut, sehr smart, sehr nett, hat eine tolle Familie und wenn ich mir einen aussuchen müsste, dann würde ich den jetzt nehmen.
Sie haben auch eine Professur, nämlich für Veranstaltungswesen und multimediale Vermarktung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg inne. Was ist Ihre wichtigste Botschaft an Studierende?
Wenn Sie es wollen, dann können Sie in dieser Branche im Laufe der Jahre sehr erfolgreich werden und Dinge bewegen, auch Dinge erfinden, Dinge ermöglichen, wenn Sie sich seriös verhalten. Das ist ein Wettbewerbsvorteil in unserem Geschäft, eindeutig. Sie können eine Idee haben und diese eine Idee, die nun in Ihrem Kopf entstanden ist, könnte in 18 Monaten an einem Abend 80.000 Menschen glücklich machen. Diese Form von Gestaltung, ohne mit Multimillionenbeträgen anzufangen in diesem Geschäft und über die Jahre sich einen Namen aufzubauen, diese Gestaltungsfreiheit, das ist eigentlich das Glück in dieser Branche, denn was wir verkaufen, ist ja das kleine Glück. Und als Antwort kriegen wir manchmal auch ein kleines Lächeln.
Und ist die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung eher förderlich oder hinderlich für Ihren Job oder für einen Job in der Branche?
Also ich halte sie für förderlich. Ich habe mich ja ganz, ganz frühzeitig eingesetzt, dass es überhaupt den Beruf des Veranstaltungskaufmanns als Ausbildungsberuf überhaupt gab. Das war noch in den 90er Jahren, wo ich unwidersprochen sehr oft gesagt habe, dass die Hälfte aller Betriebsdirektoren der deutschen Opernhäuser keine Bilanzen lesen können. Viele Absolventen der diversen Hochschulen und auch welche, die Veranstaltungskaufmann gelernt haben, können das in der Zwischenzeit. Wie gesagt, es ist eine Milliardenindustrie alleine in Deutschland in der Zwischenzeit. Ich glaube, dass am Ende des Tages müssen Sie drei Dinge können. Sie müssen rechnen können. Sie müssen Wege aufzeigen, wie Träume von Kreativen, die auch ihre eigenen sein können, aber Träume von Kreativen seriös finanzierbar sind. Und sie müssen am Ende des Tages immer an das Worst-Case-Szenario denken und sagen, wir waren alle zutiefst davon überzeugt, dass zu dieser Veranstaltung 10.000 Leute kommen. Und wenn nur 100 gekommen sind, müssen sie alle Rechnungen bezahlen können. Und das alles funktioniert sozusagen ohne ein gewisses betriebswirtschaftliches, gerne auch volkswirtschaftliches Verständnis nicht. Es ist eine Industrie, bei der es eine seltene Kombination gibt, nämlich die zwischen Zahlen, Rechnen und leuchtenden Augen. Und die leuchtenden Augen brauchen Sie, weil Kreative sind nur mit leuchtenden Augen zu begeistern.
Und Sie müssen Mitarbeitende mitnehmen sozusagen, also müssen kommunizieren können.
Ich denke, dass das in jedem Geschäft die Grundvoraussetzung ist. Deswegen habe ich für unser Geschäft mal sozusagen die beiden Punkte genommen. Wir haben in der Pandemie, wo es ja das Arbeitslosengeld aufgestockt wurde, erst auf 60, dann 70, dann auf 80%. Wir haben in unserer Branche die Leute vom ersten Tag an auf 80% gleich von oben geholt, um sie nicht zu verlieren. Es ist auf der einen Seite so, dass sie jedem die Chance geben müssen, ins kalte Wasser zu springen, um seine Erfahrung zu machen, wie es ist, bei 3 Grad zu schwimmen, wenn sie am Rand stehen und den Rettungsring und den Bademantel in der Hand halten. Aber sie müssen auf der anderen Seite natürlich auch, neben der Freiheit, die sie jedem Einzelnen geben, müssen sie, und dem Vertrauen, was sie ihm schenken, müssen sie ihn natürlich schon auch guiden. Und sie müssen gucken, bin ich glaubwürdig? Das ist das, worum es am Ende des Tages geht. Das ist, sie müssen das glaubwürdig leben, was die Message ihres Unternehmens ist, damit die anderen das auch verstehen. Und wenn sie das verstehen, dann, und wenn sie sich damit identifizieren, dann haben sie auch keine Probleme, sie zu motivieren. Denn im Grunde genommen ist es schon eine Branche, die ein bisschen süchtig macht. Das muss man sagen. Deswegen sage ich auch jedem, den wir einstellen und der sagt, ich möchte 35 Stunden in der Woche arbeiten. Das wäre mein größtes Glück, wenn du 35 Stunden in der Woche arbeiten wirst. Ich werde dir sagen, am Ende des Tages packt dich der Virus und du wirst 50 Stunden arbeiten und ich werde dich nach Hause schicken, damit du in der nächsten Woche wieder 35 oder 40 Stunden arbeiten kannst, wie auch immer. Das macht ein bisschen süchtig, weil wir eben das große Glück haben, dass wir Glück verschenken können. Und weil es eben einfach total cool ist, wenn du einfach mit Backstage-Pass in der Halle rumläufst und sagst, jetzt bin ich aber dem Künstler, den ich besonders toll finde, mal nahe gekommen. Oder ich habe die Show gesehen und musste dafür nichts bezahlen. Oder. Das ist, wir verkaufen eben keine Disketten und wir produzieren keine Handgranaten, sondern wir produzieren eben Dinge, die die Menschen glücklich machen. Und deswegen haben wir auch weniger Nachwuchssorgen als andere vielleicht in der Zwischenzeit. Jeder muss ja seine Erfüllung in dem Job finden, die er sucht. Und dann wird er sie schon auch finden. Aber am Ende des Tages, wenn sie die Guidance nicht von oben nach unten geben und diese Guidance vorlegen, auch die Begeisterungsfähigkeit vorlegen, auch das, die Risikobereitschaft vorlegen, dann wie soll ihnen dann einer folgen im Unternehmen? Und wie gesagt, wir sind in die Pandemie mit 420 Mitarbeitern gegangen und mit 400 Mitarbeitern aus der Pandemie rausgekommen. Jetzt sind es, glaube ich, 650. Aber die Fluktuation ist verhältnismäßig gering. Ich glaube, im Gesamtkonzern liegt der Verbleib bei 17 Jahren ungefähr. Und das liegt nicht nur daran, dass meine Tür immer offen steht. Meine Tür steht nicht immer offen, logischerweise, weil ich muss ja auch vertrauliche Gespräche führen. Aber wenn jemand sagt, kann ich reinkommen, dann kann er natürlich immer reinkommen. Und das ist bei meinem Nachfolger Detlef Konnett, bei meinen Kollegen Moritz Schwenko, mein ältester Sohn, ist ja auch im Vorstand. Es ist ganz genau das Gleiche. Wir sind in einem People's Business. Wir haben keine Produktionsstätten im klassischen Sinne. Wir haben keine Patente. Wir haben keine Rechte. Wir gehen jeden Morgen wieder raus, müssen entweder was erfinden oder müssen gegen den Wettbewerb irgendetwas einkaufen. Wir leben ausschließlich von der Qualität und der Motivation unserer Mitarbeiter.
Da komme ich schon zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern am Ende unseres Gesprächs, das sich ja um Wandel auch gedreht hat, möchte ich Sie gerne nach Ihrem Motto fragen. Wenn es also einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den Satz ergänzen?
Ich denke, Transformation ist eine Kombination von Marktbeobachtung, Marktbefriedigung und am Ende des Tages gewonnenen Überlebenskampfes.
Ja, lieber Herr Schwenko, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute Ihre Erfahrungen mit auf den Weg gegeben haben. Man merkt, dass der Puls dann höher geht, wenn es auch mal ein bisschen in die Vergangenheit geht zu den vielen KünstlerInnen, die Sie getroffen haben im Laufe der Zeit. Und ich wünsche Ihnen zum einen alles Gute für die Company, aber auch für Sie selbst, wenn Sie noch andere Dinge tun als das, was Sie in den vergangenen Jahren getan haben. Hab aber das Gefühl, so ganz verabschieden Sie sich davon eben doch noch nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Ihnen auch. Einen schönen Sommer.
Vielen Dank. Alles Gute.